Ich erlaube mir heute Morgen zum zweiten Mal über Erntedank zu reden. Ich wurde eingeladen zu einem Erntedankfest und ich möchte heute Morgen jetzt auch wieder zu diesem Thema sprechen. Wir haben ja immer noch Erntedank. Ich glaube, ihr verkraftet eine zweite Predigt zu diesem Thema. Und zwar auch im Zusammenhang mit Israel. Das Erntedankfest in Israel findet nicht wie bei uns im Herbst, sondern im Juni statt, Mai, Juni, und zwar am Pfingsten. Und an Shavuot feiern die Juden drei wichtige Ereignisse, und zwar den Empfang der Tora, die 10 Gebote. Sie feiern den Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, und sie feiern eben die Ernte, Getreide, Obst und Früchte, die ihnen Gott schenkt. Das ist ein bisschen früher in Israel und oft sind es auch 2 Ernten, die dort geerntet werden können. Pfingsten ist auch die Geburtsstunde der christlichen Gemeinde und ich möchte eben heute oder in dieser Phase des Erntedanks darüber reden. Ich habe euch etwas mitgebracht und falls ihr in einer Woche nichts mehr wisst von meiner Predigt, kein Problem. Ihr dürft nur das nicht vergessen. Das ist ein zerbrochenes Gefäß, das wieder zusammengeleimt wurde, mit einem Unterschied. Ich habe nicht versucht, die Bruchstellen so schön zu verleimen, dass man sie nicht mehr sieht, sondern man nennt das Kintsugi. Und zwar machen das die Japaner aus einem zerbrochenen Gefäß, machen sie ein Kunstwerk. Also sie veredeln die Bruchstellen mit Gold, mit Goldstaub. Also in den Leim wird Goldstaub hineingemischt und dann kommen eben diese einmaligen neuen Gefäße zustande, die unter Umständen sehr kostbar sein können. Das kostet bei gut $20,000, diese wunderschöne Vase, die eben zusammengefügt wurde mit Goldstaub. Ein wunderschönes Bild. Dadurch wird etwas Zerbrochenes einzigartig, wertvoll, schön. Das hat mich an Petrus erinnert, als er Jesus versprochen hat, ihm 100% die Treue zu halten. Wir kennen diesen Text, Matthäus 26, Vers 34. Da sprach Jesus zu Petrus: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Petrus sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle anderen Jünger. Und das wissen wir, wenige Stunden später wurde Petrus ein Verleugner. Ich möchte auch diesen Text, Matthäus 26, ab Vers 69 lesen. Petrus saß draußen im Hof. Es trat eine Magd zu ihm und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und Petrus leugnete abermals und schwor dazu: Ich kenne den Menschen nicht. Nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen, und sprachen zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Da fing Petrus an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Und dann starb Jesus am Kreuz. Und Petrus, der Hoffnungsträger, der Jünger Jesu, hatte schändlich versagt. Zerbruch. Petrus war am Ende und dann folgte Pfingsten. Plötzlich stand Petrus wieder da im Mittelpunkt und predigte unerschrocken von Jesus. Er wurde dafür sogar verhaftet, er wurde verhört, man drohte ihm, man geißelte ihn, aber er blieb unerschütterlich. Aus dem Verleugner wurde ein mutiger Bekenner. Wir kennen diese Stellen, wo man ihn verhaftet hat und dann drohte man Petrus und Jakobus, keinenfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Und dann gab Petrus die Antwort darauf: Wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und dann kommt es später wieder zu einer Verhaftung. Und dann lesen wir, wie sie verhandelt haben, was machen wir jetzt mit ihnen. Und dann haben sie die Apostel gerufen in den Gerichtssaal, sie riefen die Apostel zur Urteilsverkündigung herein, ließen sie geißeln und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden. Und dann haben sie sich verkrochen, den Mund verbinden lassen. Nein. Sie gingen fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden, und hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Was war da geschehen, dass Petrus plötzlich kein Feigling mehr ist, kein Verleugner mehr ist, sondern ein mutiger Bekenner, der tatsächlich auch nicht davonläuft, wenn es Hiebe gibt? Der Hohe Rat hat es diesmal wirklich ernst gemeint. Wenig später bekam das Stephanus zu spüren. Der erste Märtyrer wurde gesteinigt. Und danach begann auch die Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem. Und diese Verfolgung hat wiederum das Gegenteil von dem bewirkt, was die Gegner erreichen wollten. Es kam zum Durchbruch. Zum Durchbruch der Weltmission. Samariter, Heiden kamen zum Glauben. Das Evangelium wurde in der ganzen damaligen Welt gepredigt, so wie Jesus es den Jüngern befohlen hat. Aus der Verfolgung, aus dem Zerbruch der ersten Gemeinde in Jerusalem wurde die weltweite Gemeinde geboren. Und die Ernte, die Jesus vorausgesehen hatte, schon angesprochen hat bei den Jüngern, mit dem Hinweis, die Ernte ist groß, sie ist reif. Es fehlt nur an Mitarbeitern. Nichts, gar nichts konnte den Siegeslauf des Evangeliums eindämmen. Auch nicht die Verfolgung, die später im Römischen Reich ausgebrochen ist, die unfassbar schrecklich gewesen sein muss. Ich habe kürzlich wieder ein Bild gesehen, wie aus Christen, aus lebendigen Christen, lebendige Fackeln gemacht wurde, die man zur Belustigung angezündet hat. Der Siegeslauf begann in Jerusalem mit Petrus und den anderen Aposteln. Und damals strömten die Menschen zu Petrus, weil er eine Hoffnung vermittelt hat, die niemand geben konnte. Eben, der Heilige Geist war da am Wirken. Und diese Stelle, die ist so stark. Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 12. Es geschahen viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Von den anderen aber wagte keiner, sich zu ihnen zu halten, doch das Volk schätzte sie hoch. Immer mehr wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten. Eine Menge Männer und Frauen, sodass sie die Kranken sogar auf die Straßen hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen viele. Stellen wir uns das vor. Da kommt das Krankenhaus von Altstetten, legt seine Kranken auf die Straße, bringt die Betten auf die Straße und dann kommt Petrus und sie wollen nur eines, nur ein bisschen Schatten von diesem Mann. Und Gott wirkt das Wunder, dass sie heil werden. Es heißt ganz schlicht und einfach in diesem Text, alle wurden geheilt. Unglaublich. Pfingsten macht das möglich, die Kraft des Heiligen Geistes. Davon hatte ja Mose schon geträumt, als er in der Wüste überfordert wurde mit der Führung des Volkes, dann den Auftrag bekommen hat, 70 Älteste zu berufen. Und dann kam der Heilige Geist auf die Ältesten und dann hat Josua Angst bekommen. Das wurde ein bisschen zu charismatisch. Und er hat gemeint zu Mose, da muss man Einhalt gebieten. Und was sagte Mose? Sprach Mose zu Josua, wollte Gott, dass alle im Volk des Herrn Propheten wären und der Geist seines Herrn über sie kommen ließe. Und genau das war geschehen am Pfingsten. Petrus und die anderen Apostel erlebten das. Schon bei der ersten Predigt kamen über 3000 Menschen zum Glauben und ließen sich taufen. Das ist doch so eine gute Botschaft. Mitten in unsere Kirchenlandschaft, die von einem fortlaufenden Erfolg zu berichten haben. Es ist unglaublich, wie in den letzten Monaten wieder Leute aus der Kirche ausgetreten sind. Wisst ihr was? In anderen Erdteilen wächst die christliche Kirche. Das ist doch eine gute Botschaft. Es gibt Orte, die erleben ähnliche Aufbrüche wie damals im Pfingsten. Zum Beispiel in Ghana, wir hatten vor nicht langer Zeit die Möglichkeit, jemanden zu besuchen. Und da hörten wir von einem alten Mann, der miterlebt hat, wie die Kinder durch die Wycliffe-Missionare lesen lernen. Und dann sagte er, ich will auch lesen lernen. Und dann hat er mit diesen Kindern zusammen Unterricht bekommen. Ihr Lesestoff war die Bibel. Er hat die Bibel begonnen zu lesen. Er wurde vom Glauben ergriffen. Und als diese Schulung zu Ende war, sagt er, bitte gebt mir eine Bibel, ich will heim in mein Dorf. Und er bekam die Bibel in seiner Muttersprache, ging heim und hat im Dorf die Bibel gelesen. Die Leute kamen. Und wisst ihr, was entstanden ist? Eine Gemeinde ohne Missionar. Nur durch diesen Mann, der die Bibel gelesen hat. Heiliger Geist pur. Reife Ernte. Das hat mich auch an die Bekehrung von Bernhard erinnert. Eine Familie, die wir kennengelernt haben in Bregenz vor 40 Jahren. Ja, und diese Familie kam in die Gemeinde, sie war Küsterin in der evangelischen Kirche. Die Kinder wollten unbedingt zu uns kommen, in den Kindergottesdienst. Und ich habe diesen Bernhard gesehen, einen tief religiösen, gläubigen Mann, Katholik. Und immer hat mich die Frage beschäftigt, ist Bernhard schon durchgebrochen? Ich habe ihn eingeladen zu einem persönlichen Gespräch. Und ich habe erst kürzlich erfahren, dass ihn das gar nicht gefreut hat. Aber er hatte zugesagt und er musste kommen. Er war innerlich verpflichtet und er kam. Und wir saßen da damals an der Blumenstraße im obersten Stock in meinem Büro. Und wisst ihr was, am Ende dieses Abends sind wir miteinander auf die Knie gegangen und er hat sein Leben Jesus anvertraut. Und dann ist noch eine tiefgreifende Wandlung durch diesen gläubigen Mann gegangen. Er hat mir... Kürzlich haben sie ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert, das Paar. Sie haben mich eingeladen für einen Gottesdienst. Und dann hat er mir erzählt, weißt du, als ich meine Braut kennengelernt habe, meine Margret aus Holland, da bin ich zu ihr gefahren mit dem Zug. Und dann habe ich die Eltern miterlebt, wie sie jeden Morgen die Bibel gelesen und gebetet haben am Tisch. Und dann habe ich mir gesagt, das mache ich auch. Kaum waren sie geheiratet, hat er angefangen, jeden Morgen die Bibel zu lesen und zu beten. Und er sagte mir, ich habe nichts verstanden von der Bibel. Und dann habe ich damals mit dir zusammen mein Leben Jesus anvertraut. Ich bin nach Hause gegangen. Meine Frau hat gemerkt, mein Bernhard ist anders. Ja, sie hatte immer den Eindruck, er ist schon gläubig. Und dann sagt er, und dann habe ich am Morgen die Bibel gelesen und plötzlich merke ich, das wird lebendig. Der Heilige Geist hat Wohnung genommen in seinem Herzen und das Wort hat angefangen zu reden zu ihm. Ein ganz tolles Ehepaar, das im Glauben weiter davon gegangen, weiter gewachsen ist. Die Kraft des Heiligen Geistes ist umsonst zu haben. Sie wird uns geschenkt. Jesus sagt ja in dem Gleichnis, es ist so selbstverständlich, dass wir Väter uns darum kümmern, dass unsere Kinder Brot bekommen. Euer Vater im Himmel wird euch noch viel mehr den Heiligen Geist schenken, wenn ihr ihn darum bittet. Gute Nachricht. Gute Nachricht für Menschen, die zerbrochen sind. Und das ist wirklich göttliches Kintsugi. Ich möchte einen Text in diesem Zusammenhang lesen, der das ganz konkret anspricht. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 6 und er nimmt dabei Bezug auf die Schöpfung, denn so wie Gott einmal befahl, bei der Schöpfung dieser Erde, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erfüllt. Jetzt erkennen wir klar, dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit entgegenstrahlt. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird das jeder wird erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Ich habe kürzlich eine Weltreise miterlebt. Wir wurden von Missionaren der OM, also im vergangenen, ja, im Juli, glaube ich, war es, wurden wir von OM, von Missionaren, in verschiedene Missionssituationen hinein versetzt, konfrontiert. Also die Weltreise war nicht physisch, sondern quasi in Gedanken, in erlebten Situationen hier. Also wir haben eine Überfahrt über das Mittelmeer im Schlauchboot erlebt. Wir wurden von einem Terroristen verhaftet, er hat mich gehalten, sein Messer an meiner Gurgel, und hat uns in einen stockdunklen Raum hineingeführt. Und dort wurde uns gesagt, ihr kommt nicht wieder hinaus, bevor ihr nicht zum Glauben an den Islam übertretet. Und dann wurden wir in eine Stube, in eine dunkle Stube hineingeführt von einer nordkoreanischen alten Christin. Und sie hat uns erzählt, was sie erlebt in Nordkorea. Und dann wurde uns die Geschichte von Helen Berhane erzählt. Und sie schreibt in ihrem Buch, Mein Lied klingt aus der Nacht, kann ich euch sehr empfehlen. Helen wurde am 13. Mai 2004 in Eritrea verhaftet, nachdem sie eine neue CD herausgegeben hat mit christlichen Liedern. Und man wollte sie zwingen, nicht mehr zu singen, nicht mehr über ihren Glauben zu reden und die CD zu vernichten oder zurückzuziehen. Sie war nicht bereit und dann hat sie 2,5 Jahre unvorstellbare Haft erlebt. Bedingungen, in einem Container an der prallen Sonne. Wenn man das liest, kann man sich das nicht vorstellen. Und sie hat in dieser Zeit sich erinnert an das Buch von Richard Wurmbrand, Gefoltert für Christus. Und in diesem Buch hat Wurmbrand unter anderem geschrieben, dass man in solchen Situationen singen muss. Loblieder singen, wie Paulus. Und dann hat sie angefangen, mit ihren Frauen, die auch in diesem Container eingesperrt waren, in der brütenden Hitze zu singen. Kaum haben sie angefangen zu singen, wurden die Wächter aufmerksam und haben Berhane aus diesem Container herausgerissen, sie geschlagen und ihr gesagt, auf keinen Fall mehr singen. Sie wurde wieder hineingeworfen. Und wisst ihr, was die Frauen gesagt haben? Sing bitte wieder mit uns. Das gibt uns Hoffnung. Und dann haben sie wieder gesungen und sie haben miteinander abgesprochen, dass immer eine andere Frau die Verantwortung trägt für das Beginnen des Singens. Und diese Frauen, die jeweils die Verantwortung übernommen haben, wurden herausgerissen, verprügelt und wieder hineingeworfen. Und eines Tages kam auch wieder Helen Behame dran und sie muss fürchterlich misshandelt worden sein. Sie kam zerbrochen zurück in den Container, aber sie hat gestrahlt. Sie hatte eine Offenbarung erlebt von Jesus und wurde so gestärkt, dass sie diese Haft nicht nur durchgestanden hat, sondern die Frauen immer wieder ermutigen konnte. Am 2. November 2006, mit schwersten bleibenden Schäden, wurde Helen entlassen. Heute lebt sie in Europa, ist unterwegs, hält Vorträge und berichtet eben auch in diesem Buch, Mein Lied klingt aus der Nacht. Und Helen Behane ist so ein Kintsugi-Beispiel. Sie ist zerbrochen worden und man sieht die Bruchstellen in ihrem Leben, wenn sie geht. Aber sie wurde zu einem unglaublich kostbaren Werkzeug, in dem der Heilige Geist wohnt und auf der ganzen Welt Menschen ermutigt werden. Aus ihrem Erleben, aus ihrem Zerbruch. Wunder und Werk des Heiligen Geistes. Nochmal zurück zu Bernhard, von dem ich euch schon erzählt habe. Sie wurden auch als Familie durch schwerste Zeiten des Zerbruchs geführt. Ein überraschender Tod ihres Sohnes. Sie mussten erleben, wie in jungen Jahren Sebastian gestorben ist. Man kann solche Brüche nicht verstehen und einordnen. Bernhard hat auch seinen eigenen Bruder unter tragischen Umständen verloren. Und doch ist diese Familie, dieses Ehepaar daran nicht zerbrochen, sondern Gott hat das wieder zusammengefügt und sie wurden zu so einem kostbaren Werkzeug in Gottes Reich. Paulus erzählt uns am Anfang seines zweiten Briefes an die Korinther davon, dass sie den Eindruck hatten, er und seine Mitarbeiter in der schwersten Zeit der Verfolgung und Not, dass sie sterben müssten. Kennt vielleicht die Stelle. 2. Korinther 1, Vers 8. Wir wollen euch, Brüder und Schwestern, nicht verschweigen, die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, da wir über die Maßen beschwert waren, über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten. Und wir dachten bei uns selbst, zum Tode verurteilt zu sein. Und jetzt kommt dieser Schlüsselsatz. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Paulus beginnt ja diesen 2. Korintherbrief mit den Worten, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Mit was? Mit was können wir andere trösten? Mit dem Trost, mit dem Gott uns getröstet hat. Diese Erfahrung können viele unter euch bezeugen. Wir fühlen uns doch verstanden von Menschen, die selber viel durchgemacht haben. Und wir haben Verständnis für Menschen in Nöte, die wir selbst erlebt und durchlitten haben. Gott wirkt durch die Bruchstellen unseres Lebens. Die Bruchstellen werden zu einer Kostbarkeit in der Gemeinschaft der Gemeinde. Manfred Engeli, der Gründer der LISA-Ehe-Seelsorge-Arbeit, hat in der Ausbildung immer wieder das Wort Golddeckung gebraucht. Das wurde ja in den letzten Jahren wieder aktuell, weil unser Geld einfach wie im Sand zerläuft, den Wert verliert. Und die Nationalbanken dieser Welt haben gemerkt, wir müssen bleibende Werte haben und haben wieder Gold gekauft. Weil alles so unsicher geworden ist. Golddeckung im Leben bedeutet, dass unsere Worte, unsere Handlungen Gewicht haben, weil wir es selbst erlebt haben. Durchlebt haben, durchlitten haben. Oder man könnte auch anders sagen, die Kintsugi-Spuren, diese Bruchstellenspuren, die eben nicht verborgen werden können, weil sie unser Leben so geprägt haben. Weil viele auch wissen, was wir alles durchlebt und durchlitten haben. Was für Brüche, nicht nur schöne. Es hat zuerst mit Pfingsten, mit der Kraft des Heiligen Geistes zu tun, wie damals in der Schöpfung von Himmel und Erde will Gottes Geist neues Leben schaffen, Licht schaffen in unserem Innersten. Seine Herrlichkeit soll aufleuchten mitten in unserer Nacht. Das fordert unser Vertrauen. Fordert das Vertrauen, dass wir Gott an die Bruchstellen unseres Lebens heranlassen, dass wir mit ihm darüber reden. Und dass wir ihm Raum geben, dass er sein Kintsugi-Werk vollziehen kann, dass die zerbrochenen Scherben von unserem Leben, wo auch immer das der Zerbruch geschehen ist, er wieder zusammenfügen kann. Und vergolden kann, veredeln kann. Jesus sagte seinen Jüngern, dass das Weizenkorn in die Erde fallen muss. Das weiß jeder Bauer. Frucht entsteht nur durch Sterben. Und Jesus hat gesagt, genau, das gilt auch für mein Leben, Sterben am Kreuz und für dein Leben. Das tut weh und fordert Vertrauen, aber nur dann wächst Frucht. Und ein wichtiges Kennzeichen meines Vertrauens ist die Dankbarkeit. Dieses Festhalten, Gott, du machst keine Fehler. Dass aus seiner Hand nur Gutes kommt. Dass er alles das, was er zulässt, letztlich zu meinem Heil mitwirken muss. Pfingsten ist so einmalig wie das Sterben von Jesu am Kreuz, so einzigartig wie die Auferstehung von Jesus, so unwiederholbar wie die Himmelfahrt von Jesus. Wir wissen ja um diese historischen Ereignisse. Viele von uns sagen, ja klar, das ist wahr. Aber John Stott, ein begnadeter Bibellehrer und Priester, Church of England, er ist gestorben, sagt zum einmaligen Ereignis von Pfingsten: Es kann kein Leben geben ohne den, der Leben gibt. Kein Verständnis ohne den Heiligen Geist. keine Christusähnlichkeit des Charakters ohne seine Frucht und kein wirksames Zeugnis ohne seine Kraft. So wie der Körper ohne Atem eine Leiche ist, so ist auch die Gemeinde Jesu ohne den Heiligen Geist. Da wären wir wieder am Anfang. Die Bibel bezeugt uns, dass wir ohne den Heiligen Geist geistlich tot sind. Also es ist nichts Außergewöhnliches, wenn wir uns nicht lebendig fühlen. Weil es gibt nur Leben durch den Geist. Ja, und dieses Leben, für dieses Leben gibt es einen einfachen Zugang. Das, was Bernhard auch gemacht hat, als er auf die Knie gegangen ist, da heißt es im Johannesevangelium, allen denen, die ihn, Jesus, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch eine Mitgliedschaft in einer Kirche, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren. Weil Bernhard sein Leben für Jesus geöffnet hat, in einer bewussten Entscheidung durch ein persönliches Gebet, hat Gott ihm diese neue, zweite geistliche Geburt geschenkt, der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Nur im Glauben an Jesus Christus, nur in meiner persönlichen Entscheidung für ein Leben mit Jesus, nur im Gehorsam ihm gegenüber schenkt uns Gott die Gewissheit, dass wir zu Gottes Familie gehören und durch seinen Geist in alle Wahrheit geführt werden. Noch ein letzter Gedanke zum Erntedank. Was für ein Geschenk ist es doch, dass wir in dieser einmaligen Schweiz leben dürfen. Seid ihr euch das bewusst? Absolut einzigartig. Auf der ganzen Welt. Wer ein bisschen gereist ist, weiß, von was ich rede. Was für ein Geschenk, dass wir einmal mehr vor großen Katastrophen bewahrt wurden in dem vergangenen Jahr. Was für ein Geschenk, dass wir so reiche Ernten einbringen konnten. Was für ein Geschenk, dass wir so reich sind, dass uns Teilen nicht schwerfällt. Weil wir die Kollekte gegeben haben, haben wir nächste Woche keinen Hunger. Wir können immer noch in den Interdiscount und uns die Dinge kaufen, die wir gern haben. Aber die wichtigste Ernte sind die Früchte, die wir aus der Beziehung mit dem Heiligen Geist ernten. Jesus hat ja in einem Gleichnis auch gesagt, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, allen Reichtum dieser Erde und an seiner Seele Schaden nimmt? Kürzlich hörte ich eine Predigt von Thomas Vögelin, Leiter von Movida, Walzenhausen. Kennt ihr die Leute? Ja, das war spannend. Er ist hier auf die Kanzel, war so und hat uns angeschaut. Wisst, was hat euch gestern beschäftigt? Hat er gefragt. Was hat euch gestern beschäftigt? Wisst ihr, was Gott gestern beschäftigt hat? Die 150.000 Menschen, die neu zum Glauben gekommen sind und in die Gemeinde eingeführt wurden. Auf der ganzen Welt. Zweite Frage, wisst ihr, was Gott heute beschäftigt? Was beschäftigt euch heute? Mit was für Gedanken seid ihr in die Gemeinde gekommen? Wisst ihr, was Gott beschäftigt? Die 150.000 Menschen, die heute zum Glauben kommen, auf der ganzen Welt und in die Gemeinde eingefügt werden. Ja, und dann hat er noch die dritte Frage gestellt. Was beschäftigt euch im Blick auf die kommende Woche? Montag. Wisst ihr, was Gott am Montag beschäftigt? Die 150.000 Leute, die am Montag zum Glauben kommen, Das sind so die Durchschnittszahlen, wie die Gemeinde Jesu wächst weltweit. Ist doch toll. Die weltweite Gemeinde wächst oft unter Schmerzen, Verfolgung und Nöten. Ich habe ein Buch von Nepal in die Hände bekommen. Erweckung am Fuß des Himalaya. Es ist unglaublich. Eine Geschichte. Ein Mann kommt in einem Dorf zum Glauben. Was wird er? Verprügelt, ausgestoßen. Und ein paar Jahre, wenige Jahre später, wisst ihr, was passiert ist? Der größte Teil vom Dorf ist zum Glauben gekommen. Eine Kirche in diesem Dorf. Unter Verfolgung und Nöten. Heute noch in Nepal wächst die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu. Was ist das für ein Geschenk? In schwachen, zerbrechlichen Gefäßen, aber sie haben die Goldspuren Gottes an sich. Diese Golddeckung. Dafür wollen wir heute Gott danken, für die reiche Ernte in unserem Land. Da das Äußerliche sind wir unglaublich reich. Mit der geistlichen Ernte ist es schon schwieriger in unserem Land. Aber wir wollen Gott auch danken für all die Dinge, die Gott zugelassen hat, die wir niemals für uns ausgewählt hätten. Niemals. Aber die Gott uns zugemutet hat, wo Dinge zerbrochen sind in unserem Leben und wir angewiesen sind, dass Gott das Zerbrochene wieder neu zusammenfügt und etwas Kostbares daraus macht durch das Werk seines Heiligen Geistes. Wie gesagt, ihr könnt alles vergessen. Vergesst das nicht. Und vertraut darauf, dass Gott das in unserem Leben tut durch seinen Geist. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir, dass wir eingebettet sind, Hebräer sagt, in eine Wolke von Zeugen, in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart, von Menschen, die von dir ergriffen werden, die von deinem Heiligen Geist erfüllt werden, die erleben, wie du Zerbrochenes wieder zusammenfügst, wie du Hoffnung schenkst, wie du Leben schenkst, wie damals bei der Schöpfung Gott sprach. Danke, dass das nicht aufgehört hat. Auch in unserem Leben. Auch in dieser Gemeinde. Danke für die zerbrochenen Gefäße, die du zusammengefügt hast, die Goldspuren tragen von deinem Werk, Heiliger Geist. Herr, du weißt genau, was jetzt Einzelne bewegt in dieser Mitte, die vielleicht mitten in einem Zerbruch drinstehen, die noch nicht wissen, wie kommt das heraus, was soll aus diesen Scherben werden. Herr, gib uns die Gnade, dass wir mit dem Zerbrochenen zu dir kommen. So im Bild gesprochen, dass die Scherben fein säuberlich zusammenwischen und einfach zu dir bringen und sagen, Herr, jetzt bist du dran. Herr, danke, dass du auch um die weißt, die noch nie wirklich ihr Leben dir anvertraut haben, die vielleicht tief religiös sind, auch in einer Kirche beheimatet, aber noch nicht wirklich durchgebrochen sind, diese neue Geburt im Geist Gottes noch nicht erlebt haben. Herr, gib ihnen die Gnade, ihr Leben für dich jetzt zu öffnen, für dich, Jesus. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. O Herr, es ist einfach umsonst. Du schenkst es uns. Herr, wir bitten darum, dass es geschieht. Amen.